Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man vor 5, 6, 7 Jahren solch eine Veranstaltung besucht hat, der HRK vorzugsweise im Projekt Q, war es in der Regel so, dass die Teilnehmerzahl gar nicht mehr so viel geringer war, nur die Zusammensetzung war eine gänzlich andere. Wir hatten einen hohen Anteil an Würdenträger der Universitäten, wir hatten einen relativ geringen Anteil an Evaluatorinnen und Evaluatoren, wie auch immer sie sich selbst verstehen. Ich hatte im Vorfeld mit Philipp Polenz darüber gesprochen, wie wir diesen Vortrag gestalten. Wie Sie gesehen haben, hatte der in der Ankündigung keinen Titel. Mittlerweile hat er einen, einen sehr vorsichtig formulierten Titel. Der Vortrag basiert nicht unwesentlich auf einem Resümee dessen, was ich gestern mitbekommen habe, ist also auch etwas entstanden, so in den Abendstunden des gestrigen Abends, allerdings auch angereichert von einigen Folien, die ich im Vorab vorbereitet hatte. Deshalb bitte ich gleich um Verständnis, das ist etwas holzschnittartig und es wird auch etwa an vielen Stellen auf einer Metaebene ansetzen, die vielleicht über die Fragestellung, Themenstellungen, die innerhalb der einzelnen Foren vorhin diskutiert wurden, noch einmal hinausgeht. Ich resümiere erstmal positive Entwicklungen der Qualitätssicherung, vielleicht nochmal zum Titel, Anmerkung zum Stand der Qualitätssicherung im Hochschulsystem. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, nach 10 Jahren dieser Veranstaltung noch einmal kurz zu resümieren. Wo sind wir eigentlich angelangt, auch für diejenigen, die sich neu jetzt in diesem Bereich bewegen? Als positive Entwicklung insgesamt gibt es eine hohe Akzeptanz von Evaluation in unterschiedlichen Formaten. Einige von Ihnen werden sagen, das trifft für mich aber in meiner Hochschule nicht zwingend zu. Das mag auch sein, aber wenn Sie das in der gesamten Landschaft sehen, muss man schon sagen, in den vergangenen 10 Jahren hat sich sehr viel getan. Also dass wir vielleicht so in Mitte der 90er, Anfang der 90er Jahre begonnen haben, war das alles doch noch deutlich schwieriger, überhaupt über Evaluation zu sprechen, das überhaupt zu thematisieren. Und damals war diese Perspektive, dass wir sagten, Hauptsache irgendwas bewegt sich, immer noch leitend. Ich hoffe in manchen Bereichen, dass wir darüber hinausgekommen sind. Eine Ausweitung methodischer Zugänge und eine Betrachtung aus unterschiedlichen Perspektiven auf differenzierten Aggregatsebenen ist insgesamt zu beobachten, wenn auch vielleicht die Gesamtveranstaltung einen leichten Bias in Richtung Lehrveranstaltungsevaluation hatte, muss man in der Summe sagen, dass die Perspektivenerweiterung um mehr Instrumente, um auch die Zusammenführung von Instrumenten, um die Einnahme von unterschiedlicher Perspektiven deutlich besser geworden ist, als sie vor Jahren noch war. Schließlich der kontinuierliche Austausch. Ich denke, wenn man auch vor Jahren noch etwas skeptisch dem gegenüber gestanden hat, hat er doch letztendlich viele Effekte gezeitigt. Mit Perspektive in die nächsten 4, 5 Jahre sollte man eher empfehlen, dass das Projekt Q sich dieser Frage oder die HRK sich dieser Frage weiter widmen. Weil ich denke, gerade in einem Moment, in dem sehr viele neue Personen in diesen Bereich hineinkommen, ist gerade der Bedarf an Austausch, an Vernetzung sehr groß. Im Moment sind aber die Strukturen eher schwächer als noch vor einigen Jahren. Es gibt sehr wenige Austauschforen. Ich glaube, darüber muss man neu nachdenken, wie es gelingt, diese Vernetzung kontinuierlich zu behalten. Es gibt weitere positive Entwicklungen. Das, was ich zu Beginn angesprochen hatte, es gibt eine sehr breite Ausrichtung mittlerweile, also sehr viele Personen, die neu hinzugekommen sind. Damit verbunden ist auch in der Summe mit Sicherheit ein personeller Kompetenzgewinn. Wenngleich die Frage der Weiterbildungsangebote, das wurde in einigen Foren diskutiert, eine hohe Relevanz hat. Ich glaube, es gibt einen hohen Bedarf an Evaluationsweiterbildung, an Methodenweiterbildung. Und da muss man sich vielleicht nochmal neu orientieren, ob man nicht auch auf Hochschulebene spezifisch für diese Bereiche solche Weiterbildungsangebote implementiert. Das, was wir beobachten, ist eine zunehmend eigene Verantwortung der Hochschulen für Prozesse der Qualitätssicherung. Zum Teil auch natürlich von extern etwas forciert durch Fragen der Systemakkreditierung. Aber in der Summe sehen wir doch eine deutliche Verlagerung von Qualitätssicherungsdiskursen in die Hochschulen hinein, auch eine Bereitschaft dazu, auf unterschiedlichen Ebenen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein Aufbau von integrierten Systemen der Qualitätssicherung, auch Richtung Systemakkreditierung beobachten wir. Eine Kopplung und ich glaube, da sollte man noch etwas angstfreier mit umgehen. Ich habe in vielen Foren so mit Erschrecken immer gesehen, wenn sobald der Begriff Qualitätsmanagement fiel, wurden unglaubliche Ängste ausgelöst und man hat so ein bisschen Bedenken, dass man da in eine Schieflage gerät als unabhängiger Evaluator oder als Organisations-, als Qualitätsentwickler. Ich glaube, man muss etwas stärker das Verständnis von Qualitätsmanagement in den Vordergrund rücken als Kopplung von Qualitätssicherung und Steuerung. Und das wird uns in der Zukunft massiv begleiten. Und das ist eine zentrale Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss, der man auch nicht ausweichen darf. Ich komme da gleich noch einmal drauf zurück. Ganz kurz als ein Beispiel dieser Kopplung der Modellversuchssystemakkreditierung an der Uni Mainz, einigen vielleicht bekannt. Dort haben wir die Kopplung aus unterschiedlichen Initiativen, Maßnahmen der Hochschulentwicklung versucht, eine Einbindung unterschiedlicher Elemente der Qualitätssicherung, wie interne, externe Evaluation. Ich gehe das ganz kurz durch. Das sind viele Dinge, die Sie auch kennen. Studiengangsakkreditierung, Zertifizierung, Strukturentwicklungspläne, Zielvereinbarung, Lehrveranstaltungs-, Absolventenbefragung, Personalentwicklung. Sie sehen, das ist ein ganz breites Portfolio, das eingebunden ist in Fragen der Qualitätssicherung. Das sieht dann, wenn Sie es nur mal ansatzweise schematisieren, das ist sehr grob schematisiert, so aus. Und das, was ich Ihnen eigentlich damit charakterisieren möchte, ist weniger die Frage der unterschiedlichen Instrumente, die sinnhaft aufeinander abgestimmt werden müssen. Also die Frage, wie bekommt man eigentlich die einzelnen Instrumente in ein Verfahren, auch ein regelmäßiges Verfahren, noch einmal der internen, externen Evaluation, wie bindet man das an Coaching, Hochschuldidaktikangebote. Die viel entscheidendere Frage an dieser Stelle ist für uns, wie gelingt es, diese Instrumente sowohl für Qualitätsentwicklung auf der einen Seite als auch für Steuerung auf der anderen Seite einzusetzen. Das ist die zentrale Frage. Wie bekommen Sie eigentlich diese Zweiseitigkeit hin? Wie bekommen Sie das hin, was Sie immer wieder diskutiert haben? Wir sind Berater, aber wir müssen auch bewerten. Das ist eine sehr missliche Situation. Und wie gehen Sie mit diesem Double Binding um, sodass Sie ein vernünftiges, intelligentes System haben, mit dem Sie tatsächlich innerhalb der Hochschule wirken können, aber Sie können auch nicht so naiv sein zu sagen, wir haben nichts mit Steuerung zu tun. Damit machen Sie sich letztendlich auch zu einem zahnlosen Tiger, sondern Sie müssen wirklich zwischen beiden Bereichen austarieren. Nur als Andeutung, wie weit das ZQ als zentrale wissenschaftliche Einrichtung an die Uni Mainz, die für Evaluation und Hochschuldidaktik und viele andere Fragen zuständig ist, eingebunden ist. Wir führen alle diese Dinge, die Befragungsbereiche zentral durch, koppeln diese Daten, haben aber dann die Anknüpfung im Anschluss an interne, externe Evaluationsverfahren einmal zur Strukturentwicklungsplanung, zur anlassbezogenen internen, externen Evaluation und damit auch zu Fragen der Zielvereinbarung auf Hochschulleitungsebene und Fachbereich und Fachebene. Es ist wirklich nur eine Andeutung, ich gehe da jetzt auch nicht in die Tiefe, wie wir das machen, nur einfach als Aufriss dessen, womit man sich letztendlich auch systematisch befassen müsste. Offene Fragen integrierter Qualitätssicherungssysteme, das auch nur ganz kurz, wie lassen sich Einzelerhebungen sinnvoll aufeinander beziehen? Das, was wir zum Teil gesehen haben, was mir auch im Rahmen der Tagung auffiel, ist, dass die Diskurse letztendlich doch immer noch sehr, sehr, sehr eingemauert sind. Das heißt, es gibt diejenigen, die kümmern sich um Lehrveranstaltungsbefragungen, haben einen relativ engen Diskurs. Der wird partiell jetzt aufgeweicht, dass man Anknüpfungspunkte hat an Fragen der Hochschuldidaktik. Dann haben Sie den Diskurs um Absolventenbefragungen. Aber die Frage, wie bekommen Sie die beiden Bereiche eigentlich zusammen? Oder wie bekommen Sie andere, wie bekommen Sie Verlaufsstudien in Kompatibilität zu diesen Befragungen. Das sind, glaube ich, entscheidende Fragen. Da gibt es mit Sicherheit einige Ansätze in unterschiedlichen Hochschulen, diese Bereiche zusammenzuführen. Aber aus meiner Sicht eine ganz zentrale Aufgabe, wie beziehen Sie die einzelnen Instrumente aufeinander? Die zweite Frage ist, welche Steuerungsrelevanz ist auf unterschiedlichen Handlungsebenen gegeben und welche Akteure sind für Steuerungsprozesse relevant? Anknüpfend daran, wie weit sind die für Steuerungsprozessen relevanten Akteure tatsächlich auch mit Kompetenz ausgestattet. Das heißt, dasselbe, was wir innerhalb der Evaluation Qualitätssicherung fragen müssen, müssen wir auf Hochschulleitungsebene fragen, auf Dekaneebene. Und dort sehen wir auch, und das ist die Frage auch, wie wir mit Qualitätssicherungssystemen umgehen, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Kompetenzfelder haben, Ausbildungen haben. Man kann nicht erwarten von einem, was Fantasie ist denn mal, einem Romanisten oder einem Chemiker, dass er jetzt der Organisationsentwickler per se ist. Das heißt, Sie müssen damit leben, dass Expertensysteme aufeinandertreffen, indem Sie mehr und mehr Kompetenz erwerben, vielleicht auch im Bereich Organisationsentwicklung, Qualitätssicherung, und Sie mehr und mehr vielleicht auf Akteure treffen, die gar nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben, die sehr holzschnittsartig mit Fragen der Qualitäts- und Hochschulentwicklung umgehen. Und schließlich, welche Funktionen erfüllen unterschiedliche Instrumente der Qualitätssicherung? Für mich nach wie vor eine ganz zentrale Frage, an der Sie auch austarieren müssen, wie Sie die einzelnen Instrumente einordnen. Das kennen Sie mit Sicherheit. Ich gehe ganz kurz durch. Das ist ein Konglomerat aus den Vorschlägen von Helmut Kromrey und Reinhard Stockmann zur funktionalen Differenzierung von Evaluation und Qualitätssicherungssystemen. Sie können nach Kontrolle, Entwicklung, Forschung, Legitimation unterscheiden. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Wenn man das jetzt bezieht auf unterschiedliche Instrumente, hat man, ich habe mich jetzt mal auf diese grünen, gelben und halbgrünen, gelben und roten Punkte fokussiert, hat man dann unterschiedliche Ausrichtungen. Die grünen symbolisieren, dass dieser Bereich relativ stark besetzt ist, die roten relativ schwach. Wenn Sie diese einzelnen, und das ist wirklich sehr selektiv genommen, nochmal einzelne Instrumente durchgehen, wie das Peer Review, haben Sie eine mittelmäßige Kontrollfunktion, eine ganz starke Entwicklungsfunktion, eine mittelmäßige Legitimation und eine sehr schwache Forschungsausrichtung. Bei Lehrveranstaltungsbefragungen haben Sie vielleicht alles eher mittelmäßig. Die Frage der Entwicklung würde ich persönlich, aber darüber könnten wir jetzt trefflich streiten, als eher unterrepräsentiert ansehen. Das können Sie bei einzelnen Bereichen durchgehen. Das hilft einfach mal als Raster, um zu schauen, wo ist man eigentlich gut aufgestellt. Und das, was Sie systematisch sehen, dass Sie relativ viel rote Punkte, bestenfalls noch gelbe Punkte im Forschungsbereich haben. Das heißt, anknüpfend an die Gesamtfrage der Tagung, inwieweit sind Evaluationsverfahren, Qualitätssicherungsverfahren wissenschaftlich ausgerichtet, ist mein Resümee auf dieser Ebene erst einmal, und ich habe diese gelben Punkte mit viel Liebe noch vergeben. Aber mein Resümee ist, dass die Forschungsbasierung der Qualitätssicherung einigen Entwicklungsbedarf signalisiert. Ganz kurz auch zur Umsetzung. Das ist der zweite Aspekt, auf den ich gleich auch noch mal eingehe. Das wurde zum Teil angesprochen. Alle haben sich dann gefreut, wenn sie sagen, endlich gibt es diesen PDCA-Zyklus, den kennen wir alle. Wir wissen jetzt auch, was ein Qualitätskreis ist. Ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber und werde ganz kurz ausführen, warum auch. Oder ich sehe an vielen Stellen, dass man versucht, mit solchen Modellen wie Qualitätskreislaufen zu arbeiten, aber das letztendlich nicht bis zum Ende durchdenkt und viele, viele Lücken hat, die vor allem auf der klärenden Ebene sind. Wenn Sie das an einer Lehrveranstaltungsbefragung einmal durchexerzieren, wäre die erste Frage, wenn Sie diesen PDCA-Zyklus durchgehen möchten, welche Ziele liegen der Lehrveranstaltung zugrunde? Haben wir überhaupt keine Definition? Messen wir Zufriedenheit, Kompetenzgewinn? Die Einzelziele der Lehrveranstaltung messen wir per se nicht. Das heißt, das Plan wäre deutlich ausbaubar, um wirklich eine treffende Evaluation durchführen zu können. Die zweite Frage, wie lassen sich Ziele operationalisieren? Das machen wir in der Regel auch nicht. Wir operationalisieren nicht methodisch, sondern wir fantasieren mit Fragen relevante Bereiche, von denen wir denken, damit könnten wir Qualität messen. Welche Messverfahren sind adäquat? Ich glaube, darüber streiten wir dann schon eher auch intensiv über diese Veranstaltungsbefragung. Welche Bewertungsmaßstäbe liegen zugrunde? Das ist relativ unklar in den Veranstaltungsbefragungen. Wir haben kein Qualitätsmodell, das hinter dieser Frage der Lehrveranstaltungsbefragung dahinter steht. Und schließlich, woraus lässt sich Sinnhaftigkeit von Maßnahmen ableiten? Das ist die zentrale Frage für mich an vielen Stellen der Qualitätsentwicklung. Wie kommen wir vom Messen, Beschreiben zum Erklären? Das heißt, das, was wir machen an vielen Stellen, ist ständig neu zu messen, noch einmal zu messen und zu deskribieren, ohne dass wir auch nur ansatzweise aus dieser Deskription tatsächlich auch Fragen erklären können. Wir können keine Ursache, keine Kausalitäten abbilden. Und damit haben wir auch alle, wenn Sie noch einmal an den PDCA-Zyklus zurückdenken, haben wir massive Probleme auf der Ebene nicht mal einmal des Checkens, wir evaluieren ja viel und messen auch viel, sondern eher auf der Ebene der Durchführung, weil wir letztendlich gar keine Handlungsanleitung über die Evaluation haben, was wir tatsächlich an dieser Stelle tun, weil wir keine Erklärung, weil wir keine Kausalerklärung damit generieren. Und das ist ein zentrales Problem, das sich über alle Evaluationsinstrumente, über alle Evaluationsqualitätssicherungsmaßnahmen letztendlich durchzieht. Das heißt, wir messen uns zu Tode auf der einen Seite und das ist wirklich wörtlich gemeint. Ich glaube, es gibt viele Qualitätssicherungssysteme, die kollabieren mittlerweile und sind auch nur noch auf der Ebene, dass sie ganz viele Befragungen durchführen. Nur die andere Frage ist, was erklären wir eigentlich damit? Also welche Handlungsanleitungen im Sinne von kausalen Erklärungen als Expertensystem von Qualitätssicherung bieten wir denen, die keine Experten auf der anderen Seite sind in diesem Bereich? Ich nehme mal ein Beispiel auch zu dieser Frage von Qualitätsverständnis, eine ganz einfache. Sie sehen dort Daten, die für den Lehrpreis Rheinland-Pfalz Teildaten relevant sind. Die ersten beiden sind Preisträger, die wissen noch nichts davon. Sie haben das jetzt ein bisschen früher erfahren, Sie wissen allerdings nicht, wer es ist. Nur als ein Aufriss, wie schwierig eigentlich diese Frage der Qualität letztendlich zu definieren ist. Sie sehen auf der rechten Seite das, was wir alle haben, Durchschnittswerte, einfach Mittelwerte von Veranstaltungen. Das, was wir dann gemacht haben im Ranking eines Lehrpreises, dass wir sagten, es muss auch möglich sein, dass jemand, der Chemie für Mediziner anbietet, einen Lehrpreis gewinnt. Das ist in der Regel nicht möglich. Oder der Statistik für Pädagogen anbietet, um ein anderes Beispiel zu nennen. An sich schließt sich das vollkommen aus. An sich hätte so jemand überhaupt keine Chance. Wenn Sie die intervenierenden Variablen herausrechnen, insbesondere das Interesse für Veranstaltungen, die Räumlichkeiten, den Arbeitseinsatz von Studierenden, es gibt 3, 4 intervenierende Variablen, Bias-Variablen, die Sie dort nehmen können, dann können Sie die Werte damit relativieren, dass Sie auf der linken Seite dann Residualwerte haben, nach denen wir die Lehrpreise vergeben. Und das, was Sie sehen, ist, dass Sie eine geringe Verschiebung auf der rechten Seite haben. Das heißt, die, die zum Teil bessere Mittelwerte haben, sacken ein wenig ab. Die, die schlechtere Mittelwerte haben, können tatsächlich nach oben gehen. Nun würde man sagen, wunderbar, damit reduzieren wir die Messung der Lehrkompetenz auf die didaktische Qualität und nehmen die intervenierenden Variablen heraus. Man könnte aber auch umgekehrt sagen, wir geben jemandem nicht die Möglichkeit, über interessante Themenfindung, über gute Raumauswahl, darum, dass er frühzeitig seine Veranstaltung konzipiert und organisiert, das wird nicht mehr bewertet, sondern das ist quasi, das wird ihm letztendlich negativ angerechnet. Oder das andere Beispiel, wir hatten im diesjährigen Lehrpreis das Problem, dass wir jemanden mit einer Durchschnittsnote, von der hier ab, von 1,09 hatten, der hat aber keinen Lehrpreis bekommen, weil die intervenierenden Variablen so massiv eingewirkt haben, weil er nämlich hervorragende Raumbedingungen hatte, dass er in diesem Lehrpreisverfahren einfach runtergerutscht ist. Es deutet nur darauf an, wenn Sie auf solch einer ganz kleinen Ebene wirklich mal in die Tiefe gehen, welche Probleme Sie haben, tatsächlich dann von Qualitätsbegrifflichkeiten zu sprechen. Also damit die Diskussion aufzumachen, was messen wir eigentlich, was ist dort eigentlich Qualität? Es gibt einige kritische Aspekte der gegenwärtigen Qualitätssicherung, die ich ganz kurz zusammenfasse, eher stichpunktartig. Das, was ich jetzt angedeutet hatte, ist ein Fehlen eines belastbaren Qualitätsverständnisses. Es gibt nach wie vor, das gilt wirklich nicht für alle, ich möchte das jetzt auch nicht über alle Akteure hier ziehen, sondern ich denke, da gibt es viele, die sich auch viele Gedanken darum gemacht haben. Das war auch in den Foren präsent. Aber es in der Regel dominiert eine Ad-hoc-Definition von Qualität. Und es wurde ja vorhin so etwas, diese Gleichzeitigkeit an Ansprüchen der Praktikabilität von Qualitätssicherung und der wissenschaftlichen Durchdringung dargestellt. Mit Sicherheit ein relevantes Problem, aber ich würde tendenziell immer sagen, wir haben viel zu wenig wissenschaftliche Durchdringung und viel zu viel Praktikabilität. Die Dominanz, das hatte ich auch angedeutet, der beschreibenden Datenerhebung gegenüber erklärenden Untersuchungen. Unklarer Bezug zwischen Analyse und Maßnahmen, das ist das, was ich gesagt hatte, wenn Sie keine kausalen Erklärungen haben, können Sie an sich auch nichts Sinnhaftes über die Maßnahmen sagen, die Sie einleiten, die sind genauso spekulativ. Dominanz induktiver Entwicklung von Instrumenten, Verfahren gegenüber modellgeleiteten Evaluationen, es gibt ganz wenige Ansätze, dass Evaluationen wirklich von einem Qualitätsverständnis modellgeleitet sind. Das ist insbesondere problematisch, weil wir, wenn wir von Qualität ausgehen, wie wir es definieren, wie wir es messen können, im Prinzip nur drei Möglichkeiten haben. Das eine ist das, was wir häufig anwenden, das klassische Benchmarking, dass wir einen immanenten Vergleich zwischen der Leistung von Akteuren machen. Die zweite Möglichkeit, der klassische Ansatz in der Evaluation, dass Sie einen Abgleich zwischen Ziel- und Zielerreichungsgrad machen. Das können wir häufig nicht anwenden, beispielsweise in der Lehrveranstaltungsevaluation, weil wir nicht jede einzelne Lehrveranstaltung mit besonderen Zielen dann noch einmal belegen können und dort messen können. Und das dritte wäre eben, ein Modell von Qualität zu haben, also eher deduktiv abzuleiten, sei es einen theoretischen Ansatz, beispielsweise von gelingender Organisation. Dort gibt es durchaus Ansätze, die man anwenden kann. Also auf einer eher Metaebene anzusetzen und dann von dieser Ebene heraus, von diesem Qualitätsverständnis heraus zu operationalisieren. Es gibt weitere kritische Aspekte. Es gibt einen, das hatte ich aber, das sind jetzt eher zusammenfassende Dinge auch, eine fortbestehende Entkopplung einzelner Verfahren, das heißt das, was ich angesprochen habe, zum Beispiel Forschungs- versus Lehrevaluation, gibt es einen ganz getrennten Diskurs nach wie vor in Deutschland. Sie haben auf der einen Seite einen Diskurs, der hauptsächlich jetzt auch über die DFG, über das IFQ geleitet wird im Bereich der Forschungsevaluation. Die Lehrevaluation ist relativ abgekoppelt. Es gibt wenige Einrichtungen, die beide Verfahren zusammenbringen. Es gibt eine hohe Begriffsverwirrung, eine Gleichzeitigkeit vielfältiger Verfahren, die sich überschneiden, nicht systematisch diskutiert werden. Ich glaube, da ist die Hochschulevaluation nicht alleine. Alle quälen sich damit, dass sie mit Begriffen wie Evaluation, Qualitätsmanagement, Quality Audit, Akkreditierung, das ließe sich endlos fortsetzen, ein Stück weit eine Verwirrung geschaffen haben, die auch kaum noch kommunizierbar und anwendbar ist in der Praxis. Es gibt eine fehlende Berücksichtigung nicht intendierter Effekte und Fragen der Nachhaltigkeit von Verfahren und Maßnahmen. Für mich eine ganz wichtige Frage. Wir versuchen immer nur in diese Positivkalkulation hineinzugehen, was wir damit bewirken, auch mit einzelnen Maßnahmen, die wir einrichten. Wir gehen ganz selten auf die Ebene der nicht intendierten Handlungsfolgen. Wenn wir zum Beispiel im Anschluss an eine Evaluation bestimmte Strukturentwicklungen anleiten oder ein Mentorensystem einrichten oder vergleichbare Dinge, sind wir häufig auf der Ebene, dass wir sagen, wunderbar, das ist die Einrichtung, die glauben wir, dass sie positiv endet. Wir denken aber nicht intendierte Effekte mit, die durchaus auch negativ sein können im Sinne einer komplexen Organisationsentwicklung. Und schließlich Technisierung der Qualitätssicherung. Nicht was, sondern das erhoben wird, steht im Vordergrund. Das spielt eine zunehmende Rolle, auch im Rahmen der Akkreditierung. Die Akkreditierungsagenturen interessieren sich weniger für die Ergebnisse als vielmehr für die Prozesse, dass sie was machen. Solange sie erheben und möglichst viel erheben, wird ihnen das positiv bewertet. Es ist weniger entscheidend, was konkret dabei herauskommt. Vernachlässigung der Betrachtung von Hochschulen als sozialen Systemen halte ich für eine ganz zentrale Frage, die wurde auch teilweise in den Foren angesprochen. Ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, bei aller Technisierung dieser Prozesse und Fragen der Methoden, dass wir es mit hochkomplexen sozialen Systemen zu tun haben, die auch im Sinne der Universitäten und der Hochschulen, der Fachhochschulen als Institution sehr langsam sich bewegen, was auch seine Vorteile hat. Ich glaube, Institutionen müssen auch immer ein Stück weit der Beharrung haben. Ich finde das gar nicht so negativ. Ich glaube, dieses Korrektiv, dass Hochschulen und dass Akteure auch in Hochschulen ein hohes Beharrungsvermögen haben, tut vielleicht auch der gesamten Hochschule gut, weil wir diesen institutionellen Charakter damit auch bewahren. Ein hohes Maß, was ich im Moment beobachte, ist das der Bürokratisierung, Verantwortungsdiffusion. Bürokratisierung, ich weiß nicht, ob jemand von Akkreditierungsagenturen hier ist im Moment, aber ich würde das sehr offensiv mittlerweile formulieren. Mir hat neulich ein Kollege gesagt, und ich finde das bezeichnend, er hätte sich nie gedacht, dass er sich irgendwann mal einmal nach der Regulation von Ministerien zurücksehnt. Aber ich glaube, an diesem Punkt sind wir mittlerweile angekommen. Also der Wille zur Detailsteuerung über Akkreditierung ist ein faszinierendes Element dessen, von dem wir gesagt haben, das ist eigentlich ein Aspekt, Akkreditierung ist eigentlich ein Aspekt der Selbstregulation von Hochschulen. Wir sind selten so fremdreguliert worden. Delegation auf vermeintliche Expertensysteme, das ist das Zweite, was ich beobachte. Wir hatten in einem Forum, in dem ich gesessen habe, wurde diese Frage der Evaluationsprofession stark an die Akkrediteure gebunden. Und das, was wir in den Agenturen merken, ist eine starke Verlagerung nicht auf die Agentur selbst als Kompetenzzentrum mit den Mitarbeitern, die dort sind, sondern es wird verlagert auf Expertensysteme, nämlich Gutachter. Wenn Sie einen Akkrediteur fragen, soll ich es so oder so machen, sagt er, ich muss erstmal meine Fachkommission fragen. Diese Gutachtersysteme, so hilfreich sie im Evaluationssystem, und wir haben lange damit gearbeitet, sind, desto fragiler sind sie in Bereichen, in denen sie beides machen müssen, in denen sie nicht mehr Qualitätsentwickler sind, sondern letztendlich Bewerter sind. Sie sollen ihre Fachkollegen bewerten und sollen im Prinzip sagen, du hast einen schlechten Studiengang, mach den zu, dann tu irgendwas damit. Je mehr man in diese Bereiche hineingeht, desto fragiler wird dieses Gutachterwesen. Und das Problem ist auch, diese Definition unterschiedlicher Expertisen und Qualitätssicherungsverfahren, dass man noch einmal deutlicher machen muss, und dafür muss man auch innerhalb der Hochschule sorgen, dass man klar macht, wer eigentlich mit welcher Funktion wo auftritt. Wer ist Gutachter, mit welcher Funktion ist er Fachgutachter? Und wenn er Fachgutachter ist im Bereich der, ich nehme nochmal mein geliebtes Beispiel der Romanisten oder der Chemiker, dann ist er nicht zwingend Gutachter im Sinne von Organisationsentwicklung. Und das, was wir erleben in den Verfahren, ist häufig, dass die fachliche Expertise viel zu kurz kommt, dafür aber vermeintliche Organisationsentwickler aus all diesen Gutachtern werden, die auch so ein Prinzip des Learning by Doing machen. Und dann haben sie auch, und das ist ja das, was wir an vielen Stellen noch erleben, plötzlich Entscheidungen von Akkreditierungsagenturen, von denen sie sagen, naja, die sind aber nicht wirklich kompatibel. Die sind sehr unterschiedlich ausgerichtet, weil sie eben unterschiedliche Expertensysteme dort nutzen. Ganz kurz als Ausblick, als kurze Empfehlung, weniger messen, mehr erklären. Weniger Verfahrensgläubigkeit, mehr Relevanz auf unterschiedlichen Handlungssteuerungsebenen, die Frage wirklich, wofür machen wir das? Weniger Prozessorientierung, mehr Kopplung zwischen unterschiedlichen Qualitätsebenen, das, was Sie vorhin angesprochen haben, zentral ist zwischen Struktur, Prozess, Ergebnisqualität, ich würde noch Zielqualität mit hinzudenken, tatsächlich kausale Erklärungen auch knüpfen zu können. Schließlich weniger Externalisierung von Verantwortung, mehr Integration in Handlungs- und Interaktionssysteme. Das ist im Ansatz das, aber mit einer etwas stärkeren Konkretisierung, das, was Sie als Qualitätskultur genannt haben. Und für Qualitätskultur ist für mich immer ein Zugang, dass Sie ein Stück weit auch diese Externalisierung von Qualitätsverantwortung über Gutachtersysteme stärker wieder rückverlagern in die Hochschule. Und als letztes Relativierung, und das würde ich uns allen mit auf den Weg geben, auch wenn wir solche Tagungen haben, Relativierung der eigenen Relevanz in diesen Systemen. Es gibt in Hochschulen viele andere Wirklichkeiten als nur Evaluation. Hochschullehrer sind mit einem ganz kleinen Prozentanteil mit diesen Fragen befasst. Und ich glaube, immer wenn man von Qualitätskultur spricht, muss man immer darüber nachdenken, wie weit ist das wirklich realistisch, was kann man dort abbilden, möchte man auch jeden mit allem befassen. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus